ARD.
Servus und hallo, sagt Tobias Ruhland. Und ja, war schon toll damals, 2006, dieses Sommermärchen, oder? Auf Anhieb weiß ich gar nicht mehr, wer dann überhaupt Weltmeister wurde. Ich weiß nur noch, Deutschland wurde Weltmeister der Herzen. Die Welt zu Gast bei Freunden, das offizielle Motto der WM damals, schien irgendwie komplett aufzugehen. Der Mythos Sommermärchen wurde ja inzwischen auch fürs Kino verfilmt und damit weiter ins kollektive Gedächtnis einzementiert. Da können auch die nachträglichen Aufklärungen, Prozesse und Verurteilungen zur gekauften WM nur ein paar kleine Kratzer im Nostalgie-Monster-Monument Sommermärchen hinterlassen. Ja, und wir schauen uns jetzt im Folgenden mal das Nostalgiebedürfnis der Generation Z an. Die Jahrgänge ab 1995 bis circa 2012. Die scheint ja ausgeprägtes Faible zu haben für Nostalgie, zumindest was technische Geräte angeht. Während Oma sich auf Facebook tummelt, verzichten viele junge Menschen auf internetfähige Handys und nutzen stattdessen Klapphandys und Digitalkameras, die die Eltern noch in der hintersten Schublade gefunden haben. Konnte ich tatsächlich selbst beobachten am Wochenende. Da war ich zu Gast auf einem 30. Geburtstag und allerhand Leute sind da knipsenderweise mit ollen Digitalkameras rumgelaufen. Und klar, natürlich sind Geburtstage, zumal runde, lediglich eine Steilrampe für nostalgische Momente und Szenarien. Aber wir nehmen das jetzt mal als Startpunkt für unsere Spurensuche zur Frage, warum sind junge Menschen gerade so nostalgisch? Ann-Kathrin Mittelstraß ist dieser Frage nachgegangen und klärt uns außerdem darüber auf, wo die Nostalgie eigentlich herkommt.
So klingt Nostalgie auf der Plattform TikTok. Childhood, Kindheit heißt dieser sanfte Ambient-Track mit den lachenden Kinderstimmen im Hintergrund, der unter unzähligen Videos liegt, die unter dem Hashtag Nostalgie zu finden sind. Da sieht man Szenen mit spielenden Kindern im Garten, in Sepia getauchte Fotos von Wohnzimmern mit Röhrenfernsehern, Süßigkeiten, CD-Sammlungen.
Dieses Video bringt mich zum Weinen,
liest man in den Kommentaren. Und
ich sterbe vor Nostalgie.
Es ist nicht nur die Sehnsucht nach der eigenen Kindheit, die User auf TikTok zeigen. Die Sehnsucht nach Vergangenem ist allgegenwärtig. Im Film, in der Musik, in der Mode. Der Pumuckl ist zurück. Junge Indie-Rockbands klingen wie in den 90ern. Es ist das Gefühl des Vertrauten, das einem Halt gibt. Für die spezielle Form der Nostalgie, für eine Zeit, die man gar nicht selbst erlebt hat, wurde vor einigen Jahren sogar ein Wort erfunden. Anemoia. Ein Neologismus, der im amerikanischen Wörterbuch für obskure Leiden steht. Nostalgie ist wahrlich kein neues Phänomen. Sie wird oft ausgelöst in Zeiten des Umbruchs, sagt der Kölner Medienpsychologe Tim Wulff. Persönliche Umbrüche, aber auch gesellschaftliche. Und da sehen wir aktuell,
dass sehr, sehr viel los ist. Wir haben natürlich einige geopolitische Krisen, die allgegenwärtig sind, auch schon seit mehreren Jahren, der russische Invasionskrieg auf die Ukraine. Wir sehen eine sehr stark unter Druck stehende deutsche Wirtschaft. Wir haben insgesamt einen sehr starken Fokus aktuell auf den Dingen, die nicht so gut laufen, auf dem Negativen. Und zeitgleich haben wir natürlich den Wunsch nach Sicherheit als Gesellschaft, nach Stabilität. Und diese Stabilität, die wird eben häufig dabei gefunden, dass wir in die Vergangenheit zurückgucken.
In der natürlich nicht alles besser war, aber der Blick in den Rückspiegel hat schon immer so schön gewärmt. Was sich verändert hat?
Früher waren wir noch stärker auf die Massenmedien angewiesen, also beispielsweise sowas wie die 80er-Show, ja, wo das Ganze aufbereitet wird für ein Massenpublikum. Und mit Social Media heute können wir Nostalgie auch für Nischengruppen und für kleinere Zielgruppen aufbereiten und sie wird dann auf diesen Plattformen auch ein Publikum finden.
Das tut sie. Heute wird die eigene individuelle Nostalgie auf TikTok regelrecht inszeniert. Im Moment vor allem, in dem eigentlich längst überholte Medien wie DVDs und CDs, alte Klapphandys und MP3-Player in die Kamera gehalten werden. Seit wann ist Nostalgie eigentlich bekannt und wie funktioniert sie genau? Interessanterweise findet sie sich schon in einer der ältesten und wichtigsten Erzählungen der Weltliteratur. Aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, sagt Konstantin Sedekides. Er ist Professor für Psychologie an der University of Southampton.
Arguably the first treatise of nostalgia was Homer's Odyssey.
Schon in der Odyssee von Homer geht's um Nostalgie. Odysseus ist ja 10 Jahre lang unterwegs von Troja nach Ithaka. Eine lange und anstrengende Irrfahrt. Laut Homer hat Nostalgie dabei gewirkt wie Vitamin für die Seele.
Nostalgia acted as a psychological vitamin.
Heimweh, daran litt Odysseus auf seiner Irrfahrt. Und das ist es, was im Wort Nostalgie drinsteckt. Nostos, griechisch für Heimkehr, und Algos für Schmerz. Das Wort Nostalgie selbst taucht bei Homer aber noch nicht auf. Im 17. Jahrhundert wurde es als Bezeichnung für eine Krankheit verwendet, unter der Schweizer Söldner litten. Dabei ist Nostalgie in Wirklichkeit eine Art natürlicher Überlebensmechanismus, sagt Konstantin Sedekidis. Sie sei Medizin für die Seele. Und sie schafft Identität, Gemeinschaftsgefühl. Das scheint gerade in unserer zunehmend digitalen Welt wichtiger zu werden, auch für die Gen Z. Aber es geht nicht nur um ein Gefühl, sondern auch um ein Umdenken. Eine Gegenbewegung inmitten einer immer schnelleren digitalen Welt, die von Tech-Firmen und Algorithmen gesteuert ist.
Hier, das ist jetzt mein aktuelles Modell. Sieht nach nicht viel aus, warte mal.
Das ist Max, 26 Jahre alt. Er gehört zu denen, die Musik noch besitzen. Oder besser, wiederbesitzen. Analog, auf Vinyl, aber auch für unterwegs als digitale Musikdateien, die er kauft und auf seinen MP3-Player lädt.
Das ist auch echt schwierig, MP3-Player zu shoppen. Der kann sogar Bluetooth, sonst kann er nicht viel, Musik speichern. Sehr viel davon, Gott sei Dank. Und ich möchte echt unkompliziert und dass es einfach den einen Job macht, nämlich Musik spielen.
Max hört nicht nur sehr viel Musik, er macht auch selbst Musik und arbeitet als Kulturschaffender in München. Max hat ein Dumbphone, wie im Englischen dumm, also das Gegenteil von Smartphone. Ein Handy wie früher, mit dem er nur telefonieren und simsen kann. Klar, streamen ist bequem und die Zugänglichkeit toll, aber nur im ersten Moment.
Also was mir öfter passiert ist, damals, als ich noch ein Smartphone hatte, vor, keine Ahnung was, 3, 4 Jahren, dass ich dann öfter vor Spotify saß, oder man kennt das ja auch von Netflix oder so, Leute sitzen vor Netflix und wissen im Endeffekt, sitzen sie eigentlich nur 3 Stunden da und hören Trailer. Und das gleiche Gefühl habe ich schon auch öfter beim Smartphone gehabt, einfach diese Überwältigung der Menge an Content, die dort existiert.
Max hört am liebsten Alben. Alben, die er kennt, die er liebt. Es ist ein sehr bewusster Musikkonsum. Auch in der Hinsicht, dass er einen Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel Spotify, nicht unterstützen will. Allein schon, weil die Bands und Musikerinnen auf der Plattform fast nichts mit ihrer Musik verdienen. Aber der Aspekt des Besitzens ist ihm auch wichtig.
Ich kann diesen iPod jetzt einschweißen und in 30 Jahren meinen Kindern geben, wenn ich da Lust drauf habe. Und dann können die meine Mucke hören. So wie das mein Dad damals auch für mich gemacht hat, mir irgendwie CDs und Schallplatten zu geben von sich aus seiner Kindheit. Das Ding ist halt einfach, wenn ich keine Lust mehr habe, die steigenden Kosten für Spotify zu zahlen zum Beispiel, dann sind nicht nur all meine Playlisten weg, sondern wird mir auch ganz schnell klar, dass ich über Jahre hinweg jetzt Spotify Geld gegeben habe dafür, dass ich quasi Zugang zu etwas bekommen habe, nicht mal mehr etwas besitze. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich.
Es geht vielen in der Gen Z also auch um die Kontrolle, die Selbstbestimmtheit über die eigene Mediennutzung. Ob daraus eine nachhaltige, große Gegenbewegung entsteht, das wird sich zeigen. Max zieht sein Ding jedenfalls beeindruckend konsequent durch. Eher aus politischer Haltung als aus nostalgischen Gründen. Wobei er sich selbst schon als nostalgischen Menschen bezeichnet. UK Rave in den 90ern mit Bands wie The Prodigy. Das wäre seine Zeit gewesen. Auch wenn er weiß, dass er da sehr viel reinprojiziert. Max ist eben realistischer Nostalgiker.
Ich glaube, ich bin schon ganz gut dort, wo ich bin. Ich bin ganz glücklich darüber, welche Zugänge und Mittel mir jetzt zur Verfügung stehen. Einfach nur eine Welt, in der so Big Tech und Social Media nicht existiert. Das fände ich geil so.
Wie nostalgisch ist die Generation Z, die Gen Z wirklich? Das war ein Beitrag von Ann-Kathrin Mittelstraß. Ja, die Nostalgie begleitet uns weiter. Gerade haben wir noch bei der Gen Z und ihren nostalgischen Ausreißversuchen uns ein bisschen rumgetummelt in einer Zeit, in der die Digitalisierung noch nicht komplett das Leben der Gen Z bestimmt hat. Tragbare CD-Player, Club-Handys und digitale Kameras in der Größe von Ziegelsteinen sind aktuell Ausweis der nostalgischen Bodenständigkeit der Gen Z. Dem allen wohnt ja auch so eine Sehnsucht nach Technikferne inne, nach einer einfacheren Zeit und einfacheren Strukturen. Das Leben auf dem Land, vor allem für Städterer, ja, ist ja auch so eine wunderbare Projektionsfläche ähnlicher Art. Ein Haus im Grünen, ein Homeoffice mit Terrasse und ein Garten mit Trampolin und Schaukel. Ein Traum und rundherum eine wunderbare dörfliche Idylle. Aber Obacht, Nostalgiefalle, warnt unser Autor Martin Zein. Der kann mit solch einer Dorfleben-Idylle nicht so viel anfangen. Oder sagen wir mal so, Dorf-Idylle und Gülle sind nur eine Mistgabel voneinander entfernt.
Landleben, ein Traum in Grün und Abgeschiedenheit. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das Leben, eine Lust. Die Wahrheit, nie hat man deutlicher gehört, was der Nachbar während der Mittagsruhe unbedingt erledigen muss. Die akustische Dreifaltigkeit des Landlebens, Kreissäge, Rasenmäher und Pendlerverkehr ab 6:30. Aber diese Wirklichkeit wird gerne verdrängt, vor allem von den Städtern, die an schönen Wochenenden aus ihren Wohnungen fliehen, lange mit denen im Stau stehen, die das Gleiche tun, um endlich im schattigen Biergarten unter Kastanien einen zünftigen griechischen Salat ohne Feta zu bestellen. Und das Dressing ist ganz sicher ohne Milchprodukte, ja? Bullabü, Landlust und Landfrauenküche sind stärker als Zersiedelung, Abwanderung und leerstehende Supermarktruinen. Oh, wie schön ist das Dorf, eine Utopie, in der die dreckstarrende Karte mit ein bisschen gutem Willen und wenn man nicht ganz genau hinsieht, wie ein Cottage à la Rosamunde Pilcher aussehen kann. Wenn es eine Vorhölle geben sollte, dann sicher auch ein Vorparadies. Und das liegt offenbar in nahezu jedem Dorf. Ich komme vom Bauernhof und meine Erinnerung ist eine andere. Melken hieß jeden Tag bei jedem Wetter aufstehen. Ernten ist kein Biss in einen rotbackigen Apfel, sondern harte Arbeit in Hitze und Schlamm. Tiere sind kein Streichelzoo, sondern tägliches Füttern und Ausmisten. Ich habe Schweine unfassbar laut quieken gehört auf den letzten 3 Metern vor dem Bolzenschussgerät, dem das Kehle aufschlitzen, ausbluten und die Wurstwerdung folgten. Ja, Bauern feiern das Erntedankfest. Deswegen, weil sie den Stress vorher nicht vergessen haben. Stress, weil das Kalb mitten in der Nacht mit Stricken aus der Mutterkuh herausgezogen werden musste, weil im Hagel die Kühe ausgebrochen waren, weil der unzählige Male reparierte Mähdrescher mitten in der Weizenernte einfach stehen blieb. Unser Haus hatte keine Terrasse, weil Sommer Erntezeit war und weil Bauern die Sonne meiden, wenn es endlich mal weniger zu tun gibt. Weniger, denn nichts gibt es nie zu tun. Ferien auf dem Bauernhof ist mehr Arbeit für die Bäuerin. Für Viehbauern ist immer was zu tun. 365 Tage im Jahr, an jedem Feiertag, an jedem Sonntag. Nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder, sobald die anpacken können. Man könnte das wissen. Es gibt genug Filme und Bücher, die harte Landwirtschaft zeigen. Aber zu den weniger berüchtigten alternativen Fakten gehört der Wunschtraum. Und eine Wunschmaschine der besonderen Art ist die Nostalgie. Seit dem Rokoko spielen Aristokratinnen und Stadtbürger gerne Schäferinnen und Dorfbewohner, in sauberer Kleidung und ohne die lästige Arbeit. Man kann das Entfremdung nennen, anders allerdings als bei Karl Marx gedacht. Für ihn war die Entfremdung bedrückend, eine Last der Moderne, in der niemand mehr die ganze Produktionskette beherrschte. Für uns Moderne ist das Dorfleben eine Entfremdung mit Sonnenuntergangslicht, zutraulichen Tieren und Blütenpracht. Schöne Entfremdung, mit dickem Pinsel wird die Wirklichkeit rosa angestrichen. Ich gönne jedem seine kleine Wirklichkeitsflucht. Aber ich bin froh, dass ich an heißen Augusttagen unter Kastanien im Biergarten sitzen kann und nicht Heu ernten muss.
Martin Zein über das Landleben als nette Entfremdung. 24. Februar 2026 haben wir. Ja, heute jährt sich bereits zum 4. Mal der Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Menschen, die im Krieg leben, für die ist das Schwelgen und Schwärmen von früher, von friedlichen Zeiten, keine Nostalgie. Für sie ist das
pure Überlebensstrategie. Und mit jedem Tag, der dieser Krieg weiter andauert, wächst für Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg zum Beispiel zu uns geflüchtet sind, die Sehnsucht nach ihrer Heimat und ihren Familien, die sie verlassen und zurücklassen mussten. Und diese Sehnsucht nach Heimat, das haben wir vorher auch schon gehört, ist ja eins der Ursprungsmotive für die Nostalgie, angefangen bei Homers Odyssee und der Sehnsucht nach dem Wieder-nach-Hause-Kommen. Und diese Sehnsucht nach der fernen Heimat, die versuchen Geflüchtete nur allzu gern mit den Gerüchen und dem Essen ihrer Kindheit ein bisschen zu stillen. Kein Wunder also, dass Osteuropa-Märkte gerade besonders Konjunktur haben. Nach dem Motto, Heimat geht durch den Magen. Jochen Raak hat Ukrainer beim Einkaufen begleitet.
Можно у вас попросить дати рибки соленой полосочками.
An der Fleisch- und Fischtheke der Mixmarkt-Filiale in der Münchner Sonnenstraße bestellt Hanna Sliashinskaya auf Russisch Trockenfisch, der in ihrem Heimatland Belarus gern gegessen wird. Hanna, promovierte Linguistin, beruflich als Datenanalystin tätig, ist vor 6 Jahren mit ihrem chilenischen Ehemann nach München gezogen und besitzt inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Eltern, die im Westen von Belarus wohnen, kann sie nicht besuchen, weil sie Gefahr liefe, verhaftet zu werden, wegen kritischer Äußerungen, die sie gegenüber dem Diktator Alexander Lukaschenko gemacht hat. Wenn Hanna in dem auf osteuropäische Produkte spezialisierten Mixmarkt einkauft, ist Heimweh ihr Begleiter.
Nee, die Polosischkem. Ich kann Mixmarkt seit Jahren, seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, glaube ich. Ich gehe zum Mixmarkt, weil es einige Lebensmittel gibt, die im deutschen Supermarkt ich nicht finden kann. Also diese eingelegte Tomaten mit Knoblauch, das ist so eine große Flasche von 1 Kilo. Und das essen wir sehr gerne in Belarus. Von Herkunft sind sie aus Bulgarien eigentlich. Sie kommen nicht aus der ex-sowjetischen Union. Aber sie sehen genauso aus wie die Tomaten, die meine Mutter anlegt. Die Beschriftung ist auf Deutsch und auf Russisch. Pomidore konservierte mit Chesnokom. Also wenn ich so eine Flasche angelegte Tomaten kaufe, ist es für mich eine Erinnerung an meinem Heimatland. Von der Atmosphäre erinnert der Ort an meine Kindheit, auch vom Geruch. Würde ich sagen. Hier das Geruch, es riecht stark an Fisch.
Zwar finden sich in den Regalen deutscher Supermärkte Produkte aus aller Welt. Die globalisierten Lieferketten machen es möglich. Doch sind vor allem Waren aus der westlichen EU zu finden. Osteuropäische Produkte führen nur ein Nischendasein. Dabei ist die Nachfrage nach Produkten aus Ländern wie Polen, der Ukraine, aus Bulgarien, Georgien oder den baltischen Ländern durch die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte, nicht zuletzt durch die große Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine, stark gewachsen. Denn Migranten bringen nicht nur ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche aus den Heimatländern mit, sondern auch ihre kulinarischen Vorlieben. Geschmäcker lassen sich nicht leicht assimilieren. Der Gaumen hält die Erinnerung an die eigene Herkunft wach. Lebensmittel können nach Kindheit und Heimat schmecken. Und nicht jedem Zuwanderer bieten die in Deutschland gängigen Produkte einen Ersatz. Aus der migrantischen Nachfrage nach osteuropäischen Waren haben Lebensmittelketten wie Mixmarkt oder Ledo ihr Geschäftsmodell gemacht.
Wenn ich etwas aus Belarus kaufen möchte, würde ich mir einen Kwas suchen. Kwas ist ein Getränk, der aus Brot hergestellt wird. In Belarus gibt es eine große Tradition von diesem Getränk und früher konnte man einige Marken aus Belarus finden, aber jetzt finde ich keine. Diese Kwas kommen aus der Ukraine.
Kwas aus Belarus findet Hanna im Mixmarkt nicht. Vielleicht auch eine Konsequenz der Sanktionen, die die EU gegen Belarus verhängt hat, nachdem Alexander Lukaschenko 2020 die demokratische Bewegung im Land brutal niederschlagen ließ. Doch auch ohne belarussische Produkte ist die Palette der hier angebotenen osteuropäischen Lebensmittel umfangreich. Es gibt litauisches, polnisches, ukrainisches, auch russisches Bier. Es gibt armenischen Cognac und georgischen Wein. Es gibt Kiewer Torte, ukrainische Schokolade der Marke Roschen, die dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten und Oligarchen Petro Poroschenko gehört. und eine große Auswahl osteuropäischer Wurstwaren.
Etwas, was ich auch aus Belarus vermisse, ist dieses Speckprodukt. Das ist Bauchspeck, trocken, gesalzen, gewürzt, mit Knoblauch oftmals. Sowas findet man in den deutschen Supermärkten normalerweise nicht. Und das heißt Sala Pashibirski, also nach sibirischem Rezept.
Ein Besuch im Mixmarkt führt auf eine imaginäre Reise nach Osteuropa. Für deutsche Kunden ist die Auswahl an Produkten exotisch. Die Etiketten sind oft kyrillisch beschriftet. Viele Kunden sprechen Russisch, die Angestellten alle. Zum Beispiel der Syrer an der Fischtheke, der in der Ukraine Medizin studiert und eine ukrainische Frau geheiratet hat. Oder der aus Afghanistan stammende Verkäufer, der Russisch in der Schule gelernt hat. Auch die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohene Kassiererin. Russisch ist in dem auf osteuropäische Produkte spezialisierten Lebensmittelmarkt die Lingua Franca. Auch der bei Kriegsbeginn aus Charkiw geflüchtete Alexander Tschumatschok spricht Russisch. Der Handelskaufmann, der gerade ein Weiterbildungsprogramm des Jobcenters absolviert, kauft im Mixmarkt ukrainischen Senf oder Brot ein, das nach ukrainischem Rezept gebacken ist.
Normalerweise komme ich hier vielleicht einmal pro Monat. Normalerweise kaufen wir Produkte in normale deutsche Geschäfte, aber hier komme ich nur etwas Spezielles zu kaufen aus meinem Heimatland mit den Lebensmitteln, die riechen wie meine Heimat. Dieser ist Würstchen aus Schwein, das ist in Deutschland produziert, aber das Rezept ist genauso wie bei uns. Es ist ein bisschen anders mit Gewürze und Kräuter. Und deswegen schmeckt es anders und riecht es anders. Ja?
Die ukrainischen Cracker, die Alexander einpackt, stammen aus seiner Heimatstadt Charkiw. Auch die Sonnenblumenkerne zum Knabbern, wie das Sonnenblumenöl, ein typisches Produkt aus der Ukraine, erinnern ihn an seine verlorene Heimat. Das Etikett zeigt einen Bauern in Landestracht.
Ich nehme eine Packung mit Sonnenblumenkernen. Es ist ein Mann hier im traditionellen Hemd, heißt Vishivanka. Das ist ein typisches ukrainisches Produkt. Das ist mit Salz und das ist normale geröstet. Es ist mir sehr wichtig, dass hier in München kann ich auch diese Produkte aus der Ukraine kaufen und genießen. Ich erinnere meine Stadt, mein Land, meine Bekannte, meine Familie. Und wie schon das es war vor dem Krieg, ja.
Monolith ist der Großhandelskonzern, der 60% der in den Mixmärkten angebotenen Produkte liefert. Die Lebensmittelkette Mixmarkt wurde 1997 in Deutschland gegründet und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Heute gibt es 193 Mixmarkt-Filialen allein in Deutschland. 466 Supermärkte in Deutschland und europaweit. Der Umsatz beläuft sich auf 1,1 Milliarden Euro. Trotz der Sanktionen gibt es auch einige russische Produkte im Sortiment. Zum Beispiel Starkbier der Marke Baltika. Um die russische Herkunft zu erkennen, muss man das Kleingedruckte auf der Verpackung lesen. Was Alexander Tschumatschok wie Hanna Sliashinska ja nie unterlassen.
Wenn ich hierher komme, bin ich immer sehr vorsichtig und lese mir genau das Etikett, weil ich will keine russischen Produkte bewusst kaufen. Aber ist es mir einmal passiert, wenn ich mir unverpackte Schokolade gekauft habe, dann habe ich schon zu Hause festgestellt, dass sie aus Russland stammen. Und ich war natürlich sehr enttäuscht. Und seitdem versuche ich, das alles genau zu lesen. Weil ich dachte, dass wegen ökonomischen Sanktionen ist es jetzt nicht möglich, Produkte aus Russland zu kaufen. Aber das stimmt leider nicht.
Russland hat unser Leben zerstört. Deswegen kaufe ich keine russischen Produkte. Und seit 2014 kaufe ich nie russische Produkte. Auch in der Ukraine. Beim Kaufen russischer Produkte unterstützen wir den Krieg.
Alexander kauft ukrainische Produkte, weil sie ihm schmecken, aber auch, um sein Land im Krieg zu unterstützen. Manche Waren, die im Mixmarkt nicht zu haben sind, Zum Beispiel ukrainischer Buchweizengrieß findet er bei Ledo Robin Bobbin, einer anderen deutschen Lebensmittelkette, die auf osteuropäische und internationale Produkte spezialisiert ist. Ruslan Kahn, der Inhaber des Geschäftes in der Münchner Lindwurmstraße, ist vor 25 Jahren aus Odessa nach Deutschland eingewandert.
Ledo, das ist Abbreviatur Lebensmittel des Ostens. Also wir importieren gar nichts. Also wir haben Partner, die importieren. Wir kaufen alles hier von Großhändlern. Also unser Partner und Hauptlieferant ist SLK GmbH. Wegen Transport, wegen Energie in der Ukraine, jetzt schwierige Situation. Aber die produzieren trotzdem und bringen hierher. Also Ware haben wir da. Sanktionsbeschränkungen gibt es für Wodka und Kaviar. Und alles, was aus Krim kommt auch.
In den Ledo-Supermärkten und den Filialen von Mixmarkt spielen russische Produkte wegen der Sanktionen nur eine marginale Rolle. Russland ist nach seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine weitgehend vom Speiseplan der Europäischen Union verschwunden. Der Kaviar, der in diesen Lebensmittelketten verkauft wird, kommt aus China oder Kanada. Statt russischem Wodka findet man in den Regalen kasachischen oder polnischen Wodka. Der einst berühmte Krimsekt, den es zu Zeiten des Kalten Krieges in westdeutschen Supermärkten in dickwandigen, schweren Flaschen zu kaufen gab, hat seit Putins Annexion der Krim keinen Platz mehr in der deutschen Konsumwelt. Zwar gibt es noch Krimsekt im Robin Bobbin, aber der wird in Deutschland produziert. Genauso wie der Wodka Gorbatschow, der an die zerschlagene Hoffnung auf einen demokratischen Aufbruch im postsowjetischen Russland erinnert. Der ukrainische Sekt der Marke Artemivske wurde einst in Artjomowsk produziert, einen nach dem bolschewistischen Mitstreiter Lenins Parteiname Artjom benannten Ort in der Ostukraine. Nach Russlands Angriff haben die Ukrainer den Ort im Zuge der Entkommunisierung umbenannt und ihm 2016 den alten zarischen Namen wiedergegeben, Bachmut. Die Eroberung und totale Zerstörung dieser Stadt durch die Wagner-Söldnertruppe von Jewgeni Prigoschin führte zur Verlagerung der Artemivske-Sektproduktion nach Odessa und Kiew. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat sich in die osteuropäischen Produkte eingeschrieben. Sie sind heute verbunden mit Gefühlen der Nostalgie, verlorener Heimat und der Realität von Krieg und Diktatur.
Der Geschmack der verlorenen Heimat. Unterwegs mit Ukrainern auf dem Osteuropamarkt. Das war eine Reportage von Jochen Raag.